Am 11. Sonntag nach dem Dreifaltigkeitstag 18, das kommt von deiner Bosheit, da es so bitter um dich steht und dir bis ans Herz dringt. 19. Wie ist mir so weh? Mein Herz pocht mir im Leibe und ich habe keine Ruhe. Yeah. 4,18-19 Gott stellt durch den Propheten Jeremia das Bild eines Reumütigen vor unseren Augen dar und zeigt, in welch großer Not dieser ist, wenn die Sünden anfangen, in seinem Gewissen zu brennen. Aber diese Beschreibung wurde nicht deshalb geschrieben, damit die Reumütigen in Zweifel geraten, sondern darum, dass sie sich für große Sünder halten und in den Schoß des Heilands fliehen. Gott hofft auf den Tod keines einzigen Sünders. Es ist nicht der Wille Gottes, dass die reumütige Seele verschmachtet und an der Gnade Gottes zweifelt. Vielmehr soll der Mensch, der in Not ist, an der Tür des Himmels klopfen und kriechend näher zum Gnadenstuhl kommen. Aber die wahre Reue wird dem alten Adam zu einer so großen Mühe, dass er zu schreien und zu jammern beginnt, wie jene Frau, die in den Wehen des ersten Kindes ist. Die erweckten Seelen werden oft von der Ungeduld geplagt. Sie wollen nicht so lange warten, bis die Zeit der Entbindung kommt. Und wenn die Geburtswehen fühlbar sind, jammern sie, wie nach dem Propheten Jeremia die Tochter Zions klagt, wie ist mir so weh. Mein Herz pocht mir im Leibe, und ich habe keine Ruhe. Sicher tut es dem Herzen eines Bereuenden weh. Das weiß ein jeder aus eigener Erfahrung zu erzählen, der diese Pein erlebte. Aber woher kommt diese Pein und Qual? Durch den Propheten sagt Gott der Tochter Zions, das heißt den reumütigen Seelen, das kommt von deiner Bosheit, dass es so bitter um dich steht und dir bis ans Herz dringt. Wenn das Gewissen erweckt wird, so tut es dem Herzen weh. Die Sünde beginnt überall zu schmerzen. Die erweckten Seelen müssen oft besonders mit der Selbstgerechtigkeit kämpfen. Sie ist wie ein Damm in der Brust. Sie nimmt den Atem und beklemmt die Brust, so dass der Mensch in seiner Not nichts anderes als Tod und Verdammung vor Augen sieht. Mancher erweckte Mensch ist wegen der Selbstgerechtigkeit in sehr großer Not. Er kann aber nicht seinem Heiland näher kommen, weil die Selbstgerechtigkeit ihn nicht durch die enge Pforte hineinlässt. Die menschliche Gerechtigkeit sagt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. LK.16,3 Manch erweckter Mensch macht es so wie die Frau matt. 9,20-22, die seit 12 Jahren an Blutfluss leidet und all ihr Eigentum für Medikamente verbrauchte. Sie mochte sich nicht melden, um den Heiland öffentlich um Hilfe zu bitten. Sie schlich vielmehr hinter den Leuten her und begann im Gewühle der Menschen näher und näher zu drängen. Zuletzt kam sie dem Heiland so nahe, dass sie mit der Fingerspitze den Saum seines Gewandes berührte. So listig sind einige Gnadendiebe, dass sie von hinten heranschleichen. Sie wollen nicht öffentlich zu Jesus kommen, um ihre Not zu beklagen, sondern sie wollen hinter seinem Rücken seine Gnade stehlen. Zwar stahl diese Frau dem Heiland die Gnade, aber es geschah ihr so wie den anderen Gnadendieben, sie konnte ihren Diebstahl nicht verbergen. Er kam sofort ans Licht, als Jesus fragte, wer ihn berührt hatte. Und obwohl es mit der Frau glücklich ausging, weil sie das große gestohlene Gut behalten konnte, weil sie sich meldete und öffentlich Jesum vor allen Leuten bat und ihre Fehler bekannte, so ist es nicht ohne weiteres sicher, dass alle Gnadendiebe das gestohlene Gut behalten können. Denn die meisten Gnadendiebe wollen nicht sagen, wann und wie sie die Gnade erhalten haben, besonders jene, die in keinerlei geistlicher Not gewesen sind und so viel eigene Gerechtigkeit haben, dass sie gar nicht zu stehlen brauchen. Obwohl die erweckten Seelen nicht über so viel Selbstgerechtigkeit wie die Gottlosen verfügen sollten, bleibt diese falsche Gerechtigkeit noch an ihnen hängen und hindert sie daran, zu Jesus zu kommen. Die Selbstgerechtigkeit will folgende Gedanken den bereuenden Seelen nahebringen: Du bist nicht würdig, vor die Augen Jesu zu kommen, bevor du dein Leben gebessert hast. Jesus nimmt so einen großen Sünder wie dich nicht an. Es ist nicht möglich, sich vorzustellen, dass dir deine Sünden in deinem jetzigen Zustand vergeben werden, wenn du nicht zuvor dein Leben gebessert hast. Mit derlei Gedanken fängt nun ein erweckter, aber mit seiner Selbstgerechtigkeit im Streit liegender Mensch an, gegen die Versuchungen der Sünde zu kämpfen. Er beginnt mit Händen und Füßen den Berg Sinai zu besteigen. Er hört das Donnern und sieht die strenge Gerechtigkeit Gottes blitzen. Komm nicht her, Israel, du ertrinkst, wenn du den Berg Sinai besteigst. Der Sündige kommt aber nicht vom Berg herunter, ehe er in der äußersten Lebensgefahr ist. Er versucht wenigstens, sein Leben zu bessern und sittlich zu werden, bevor er beginnt, um Gnade zu betteln. Er wird sofort von den Versuchungen der Sünde getroffen, wenn er Buße tun will. Die sündigen Gedanken ragen hervor wie feurige Pfeile, die der Feind in das Herz eines bereuenden Menschen schießt. Er kämpft Tag und Nacht mit diesen Gedanken und will sie um jeden Preis loswerden. Wie kann er sie aber loswerden, wenn sein Herz nicht versöhnt ist? Die üblen Gedanken dringen immer wie feurige Pfeile in sein Herz. Und von woher kommen solche fürchterlichen Gedanken, die das Herz der Erweckten beschweren? Gedanken, die sie früher im Zustand der Gottlosigkeit nicht kannten, die sie erst nach der Erweckung des Gewissens quälen. Es sind allein die feurigen Pfeile des Bösen, vergleiche Ev. 6,16, die in das Herz eines Menschen schießt. Er will durch solche Versuchungen das Gewissen der Erweckten zerreißen, damit er sie verschlucken kann, bevor sie in den Schoß des Heilands fliehen. Alle Erweckten verstehen es nicht, sofort zum Schuss des Heilands zu laufen, wenn der Feind anfängt, ihre Gewissen zu zerreißen, sondern sie versuchen zuerst mit eigener Kraft dagegen zu kämpfen. Wie groß ist die Kraft des Menschen, wenn er gegen den Drachen kämpfen muss? Der Mensch ist wie ein neugeborenes Lamm neben dem Wolf. Wenn der Wolf einmal zubeißt, ist das Lamm schon tot. Und einige Lämmer sind so töricht, geradezu in den Rachen des Wolfes zu laufen. Lauft nicht in den Rachen des Wolfes, ihr verwundeten Schafe. Kämpft nicht gegen den Drachen, ihr trübseligen Seelen. Ihr seid nicht imstande, gegen ihn zu kämpfen, sondern flieht schnell in den Schoß des Heilands und saugt einen Gnadentropfen von seiner Brust, die voll von Gnade ist. Die Gnadentropfen fließen umsonst in die Erde, wenn ihr nicht den Mund aufmacht, und sie schluckt, wenn der Heiland die Gnadentropfen in eure Herzen einträufelt. Damit die Kreuzträger es unterlassen, den Berg Sinai zu besteigen und im Tal der Gnade bleiben, sollten wir heute den Berg Sinai ausmessen, und zum Vergnügen jener, die im Tal der Gnade bleiben, sollten wir untersuchen, wie niedrig der Berg Golgatha ist. Der Heilige Geist zeige uns den Weg, dass die Gnade suchenden Seelen sich nicht auf der rechten oder linken Seite verirren, wenn sie losgehen. Amen. Vater unser im Himmel. Evangelium Elka. 18,9-14,9. Er sagte aber einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis zu: Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine Pharisäer, der andere ein Zöllner. 11. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, da ich nicht bin wie andere Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. 13. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. 14. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Der Zustand eines gottlosen Menschen auf dem Berg Sinai und der Zustand eines erweckten Menschen im Tal der Gnade wird uns im heiligen Evangelium von heute unter dem Namen eines Pharisäers und eines Zöllners vorgestellt. Es soll uns als Beispiel dienen, wenn wir durch die Gnade Gottes das Gebet des Pharisäers und das Seufzen des Zöllners untersuchen. Lasst uns also nachdenken: Was ist der Grund für die Seligkeit der Gottlosen, und was ist der Grund für die Seligkeit der Erweckten? Aber der Herr beleuchte unsere finstere Vernunft und leite uns auf den Weg des Lebens. Dass der Pharisäer auf den hohen Gipfel des Berges Sinai stieg, hören wir sofort aus seinem Gebet, wo hohe Gedanken wie die Adler unter dem Himmel fliegen. Er war in dem Glauben erzogen worden, dass die Sittlichkeit des Menschen nötig ist. Die heutigen Pharisäer, die immer noch denselben Glauben haben, vertrauen darauf, dass Ehrlichkeit und Sittlichkeit notwendig sind. Man hört sofort, dass die natürliche Sittlichkeit der Grund ihrer Seligkeit ist. Denn obwohl sie mit dem Mund bekennen, dass alle Menschen sündig sind, widerstehen sie doch sehr, wenn jemand beginnt, an ihrer Seligkeit zu zweifeln, oder ihre Lieblingssünden benennt, die sie verbergen und bestreiten wollen. Der Pharisäer kommt prächtig in den Tempel Gottes, um zu beten. Die Sünde quält sein Gewissen überhaupt nicht, weil er Gott dafür dankt, dass er nicht so böse ist wie andere Sünder. Er ist kein Dieb, kein Räuber, kein Ehebrecher. Er ist nicht so böse wie der Zöllner, der neben ihm steht und seufzt. Er zählt noch auf, wie viel Gutes er in der Welt getan hat: Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Braucht so ein Mann noch, um die Gnade zu betteln, der so respektabel ist und der so viel Sittlichkeit hat, so dass da genug übrig bleibt, um den anderen etwas abzugeben? Die heutigen Pharisäer brauchen nicht zu bekennen, dass sie in einem ähnlichen Seelenzustand sind, wie jener, von dem der Heiland sprach. Aber ihre Gedanken kommen ans Licht, wenn man den alten Adam berührt, das heißt, wenn jemand an ihrer Sittlichkeit zweifelt. Wenn jemand an ihrer Seligkeit zweifelt, besonders dann kommt der alte Adam ans Licht. Sie wollen nicht hören, dass man ihr Leben verachtet, denn sie haben so viel Gutes in der Welt getan, dass sie sich nicht zu schämen brauchen, weder vor Gott noch vor den Menschen. Es ist nicht erstaunlich, dass die Pharisäer so hoch auf den Berg Sinai steigen, dass ihre Pracht und ihr Hochmut nur wie ein Tüpfelchen auf dem Gipfel des Berges aussieht. Es ist entsetzlich zu sehen, wie sie dann da herunterfallen, wie ihnen das Blut aus dem Mund fließt. Sie fliegen wie Bälle in das Moor des Zweifels, wo sie sich den Nacken brechen. Es ist aber ein noch größeres Wunder, dass auch die erweckten Seelen, von denen alle Hörner und Flügel der Sittlichkeit abgefallen sind, auch denselben Berg besteigen wollen, obwohl sie seien, wie die Pharisäer, die Bekenner des toten Glaubens, die zwar ihrer Natur nach sittliche Leute zu sein scheinen, gerade deshalb ohne Gnade sein müssen, weil sie so hoch fliegen wollen, und weil sie so sittlich und so fromm sind, dass die Sünde sie niemals quält. Aber die Selbstgerechtigkeit ist so tief im Menschenherz verwurzelt, dass auch die Erweckten, die ihre Sünden kennen,